Neulich die Morning Show am Nachmittag. Wir sind wieder auf Sendung Folge 5 mit Benedikt Hahn und
Andreas Navrat. Wahnsinn, Folge 5 schon.
Ja. Das ist eine Hand. Eine Handvoll.
Ja, Rolf wäre stolz auf uns. Der alte Postleitzahlen-Erneuerer.
Eine Handvoll Sendung. Wir haben heute wieder zwei spannende Themen für euch. Wir fangen aber mit unserem traditionsreichen Segment an, und zwar das Getränk.
Eine geheimnisvolle braune Tüte tut
eine,
sich auf.
Eine braune Tüte. Und ich habe mir gedacht, hey, es gibt so Kategorien von Getränken. Es gibt erstmal Wasser.
Ja.
Es gibt Wasser, so das erstmal
als
Grundnahrungs- oder Grundgetränk. Und da gibt es so unterschiedliche Sachen. Sachen zum Wachmachen wie Kaffee, Sachen zum Erfrischen wie Limonade. Aber was passiert, wenn man beides zusammenmischt?
Wasser und Limonade?
Nein, Kaffee und Limonade.
Okay.
Bitteschön, was ist das? Was siehst du? Erklär mal.
Ich sehe eine relativ kleine rote Dose mit Pfandsymbol. Ja, können wir zurückbringen, 25 Cent, einen Sacken. Der Titel heißt Caffezza.
Caffezza.
Caffezza steht da drauf oder Caffezza. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, aber als Deutscher müsste ich jetzt eigentlich Caffezza sagen. Cold Brew Coffee Lemonade. Eine Koffein wie ein Espresso. Weniger Zucker mit so einer veganen Pflanze oben drüber. Aha. Ein Hauch Kirsche, Orange und Ingwer-Geschmack. Ingwer finde ich sehr geil, finde ich gut.
Ja.
Und mindestens 30% weniger Zucker als in herkömmlichen Limonaden.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Als, ja, als
das
was?
Steht drunter.
Als was?
Ich habe einen Spannungsbogen aufgebaut.
Aha.
Ja, nee, super. Also 100% Arabica-Kaffee, die Alternative zu Energy, Mate oder heißem Kaffee, was ich super finde, Alternative zu Energy, weil ich hasse diesen ganzen Energy-Drink.
Das ist auch nochmal eine eigene
Red
Sparte,
Flying,
ne?
Horse
ja,
Bull.
Ja,
boah,
ja.
Nee, das ist alles
das riecht auch schon unangenehm.
Feingummis.
Ja.
Viel natürliches Koffein, erfrischende Kohlensäure und ein Hauch Frucht. Trink mich eiskalt. Es ist kalt. Also meine
es
Finger,
ist eiskalt, oder?
Ja, du hast es irgendwie, weiß ich, ob du es im Kühlschrank oder sogar im Eisfach hattest.
Es war ganz hinten im Kühlschrank.
Also die Finger sind richtig kalt jetzt. Ich würde sagen, schreiten wir zur Tat. Achso, ganz wichtig noch.
Ja.
Nährwerte pro 100 Milliliter, 20 Kilokalorien. Bestehend aus ziemlich genau einer, nee, aus 4,9 Gramm Kohlenhydrate, davon 4,9 Gramm Zucker. Egal, das leisten wir uns heute. 250 Milliliter mal 20 Kürzer, also 50, ne? 50 Kalorien, die wir heute genießen.
50 Kalorien, jetzt öffnest du die Dose.
Oh.
Ja, so haben wir es auch gehört. Nach was riecht es?
Ja,
nach Kaffee oder nach Limonade?
Kaffee und Limonade. Irgendwie so
gleichzeitig?
So, ja, tatsächlich so eine Kombination.
Ja, ich öffne auch mal.
Mach mal mit. Ja, immer drauf tappern, ja, genau.
Oder so hin und her bewegen, wenn man nicht runterkommt mit dem Fingernagel. So, und jetzt
goldene Öffnung.
Der goldene Deckel oder die goldene Deckel oben. Das ist ein Frankfurter Start-up, die jetzt wohl hier so durchstarten seit 2 Jahren.
Ja,
ich habe es hier von dem Supermarkt um die Ecke und ich rieche jetzt auch mal. Ich habe das auch noch nie probiert und probiere einmal.
Ja, ich mach das auch.
Wir trinken jetzt einmal.
Okay, also ich ehrlich gesagt muss ich gerade so ein bisschen an Weihnachten denken. Ich weiß nicht warum.
An Weihnachten?
Ja, kein Scheiß. Weil irgendwie
Zimt?
Ja, Zimt würde ich richtig, mag ich gar nicht.
Aber das ist kein Zimtgeschmack.
Halt, ja, aber ich glaube, das ist diese Kombination, das ist ja schon ein süßes Getränk jetzt. Das ist eine Limonade. Und dann kommt da aber auch so dieser Kaffeegeschmack dazu, was das so ein bisschen in so eine Richtung wie so ein Stollen oder so bringt.
Ja, das ist so dieses Gelee-artige im Stollen.
Oder das Gelee im Dominostein.
Ja, das ist das Gelee im Dominostein.
Ja.
Und ist da nicht auch Ingwer drin?
Nein.
Keine Ahnung,
weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Weißt du, warum es den Dominostein überhaupt gibt?
Nee.
Weil Marzipan damals so teuer war. Und dann haben die sich gesagt, okay, dann machen wir eine Schicht Marzipan und dann die anderen beiden Schichten, die sind viel billiger. Und Geld gespart. Darum gibt es Dominosteine.
Heute haben wir Caffezza oder Caffezza. Caffezza. Es auf jeden Fall fetzt es. vielleicht können wir auch mal der Firma Bescheid geben, dann können die uns ein bisschen was schicken. Also es ist Cold Brew, wirklich cold, es ist eiskalt.
Ja. Also man sollte ganz dringend noch den Sicherheitshinweis hier mitgeben, falls ihr gerade in den Laden rennt mit dem iPod im Ohr und Unmengen davon kauft, hier steht aber auch für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Ja.
Warum auch immer, weiß ich nicht.
Du darfst es aber trinken.
Ja, ich stille nicht, das ist richtig.
Das ist gut.
Ja, es wäre sehr
merkwürdig. Ja, und wie ist es jetzt so vom Geschmack her?
Ja.
Magst du es oder magst du es nicht?
Hm. Ich mag es ausprobieren. Ich mag es auszuprobieren.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ich mir das jetzt irgendwie so eine Palette von holen würde und in den Keller stellen würde.
Ich glaube, das ist wirklich, das ist Dominosteingeschmack.
Ja, oder?
Das ist Dominosteingeschmack. Dominostein aus der Dose. Eiskalt. Und das im August.
Dabei mag ich eigentlich Dominosteine. Die finde ich super.
Ah. Schön. Ja. Ja. Wieder was Neues gelernt. Limo und Kaffee in einem. Letzte Mal haben wir über unterschiedliche Themen gesprochen. Wir haben ein Rätsel gemacht und zwar Sender oder...
Oh, was war's? Oder kein Sender.
Oder kein Sender. Es hat sich irgendwie gereimt und das war beides mit dem S. Wir hatten das Thema der Servietten in Eisdielen, die so dünn sind, dass man sich damit den Mund nicht abputzen kann. Und das andere Thema war lineares Fernsehen. Und da möchte ich nämlich nochmal anschließen. Und deine Frage war ja, schaue ich noch lineares Fernsehen? Gibt es noch Straßenfeger im deutschen Fernsehen?
Richtig.
Und es ist etwas passiert. Die letzten 6 Wochen im deutschen Fernsehen, ein privater Sender hat es geschafft, einen neuen Straßenfeger zu etablieren. Die Rede ist von ProSieben. ProSieben hat es gewagt, eine ausgefallene Show aus Südkorea nach Deutschland zu holen, zu adaptieren, zu verändern, sich eigen zu machen und hat es geschafft, damit wirklich vielleicht eine Marktlücke gefüllt zu haben oder eine Sehlücke, eine Sehgewohnheit neu hergestellt zu haben. Es geht um The Masked Singer und zwar haben die es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit eigentlich von 0 auf 100 zu kommen. Ich habe hier so ein paar 100% Statistiken.
100% Marktanteil? Wow.
Nein, nicht ganz. Also das Finale lief gestern Abend. Gestern Abend, 6 Folgen gab es davon und es wurden knapp 40% Marktanteil erreicht. In den Peaks waren es sogar knapp 50%.
Was sind denn die Peaks?
Die Peaks sind so, wenn man das so, alle 5 Minuten genau beobachtet. Das sind ja so Schwankungen. Es schauen ja nicht alle kontinuierlich durch. Wer anfängt, schaut es nicht bis zum Ende, steigt vielleicht eher aus oder kommt wieder und so. Und da gibt es so leichte Schwankungen und es gab Zeiten, die Sendung war knapp 4 Stunden lang oder sogar länger.
Wow. Mit Werbung?
Mit Werbung, ja. Und die Peaks am Ende waren wirklich so bei, um 0 Uhr waren sie bei 5 Millionen. Ja, es gibt hier so eine Tabelle, 5-Minuten-Verlauf, The Masked Singer, da sieht man so Tabellengrafik, die geht so ein bisschen auf und wieder ab, startet bei 2,5 Millionen, geht dann hoch auf 3,75, dann wieder ein bisschen runter und es wird zum Ende immer mehr und dann quasi zum Finale, als dann die ganzen Masken gefallen sind, der Gewinner war Max Mutzke, der unter dem Astronautenkostüm zum Hervorschein kam. Und
Spoiler, das ist ja eh.
Ja, es war leid. Ja. Und genau, das ist nämlich das Ding. Wir haben ja letztes Mal drüber diskutiert, gibt es noch einen Straßenfeger oder nicht? Gab es welche? Ja klar, damals, Wetten, dass, da saß man gemeinsam vorm Fernseher und ich glaube, der Knoten ist geplatzt, es gibt wieder einen Straßenfeger. Diese Sendung hat es geschafft, wie skurril sie auch sein mag. Das ist so ein Ding, entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Ich glaube, es gibt keinen Mittelweg. Entweder du bist infiziert, du ratest mit, du willst wissen, wer ist unter dem Kostüm. Ich kann ja nochmal kurz erklären, worum es geht. Es ist eine Sendung, diejenigen, die es nicht gesehen haben.
Ja, das wäre gut, weil was meinst du, wie viele Folgen ich gesehen habe?
0.
Richtig.
So, deswegen erzähle ich erstmal, worum es geht. Also The Masked Singer, es sind 10 Teilnehmer, die bekannt sind aus Film, Fernsehen, Sport, Unterhaltung, vielleicht auch irgendwelche Promis, die man so auf irgendwelchen Partys kennt. Also ich sag mal von A bis E-Promi ist alles dabei.
Oh, wow.
So, das Ganze ist auf ProSieben gelaufen. Es gibt ein Rateteam und diese Promis sind alle unter einer Maske. Es gab ein Eichhörnchen im Superman-Kostüm, es gab einen Engel ganz in Weiß, es gab einen Astronauten mit Strasssteinen besetzt, 40.000 Strasssteine.
Sind das Masken, die auch aus Südkorea kommen?
Nee, die wurden extra für diese Sendung angefertigt, richtig teuer, richtig aufwendig, sehr detailverliebt. Es gab ein pinkes Monster, was sehr kuschelig daherkam, sehr knuddelig, wurde sofort Publikumsliebling.
Oh,
Matthias Obtenhövel hat es quasi in jeder Sendung 4-5 Mal umarmt und geknuddelt. Also es war einfach so ein Publikumsmagnet.
Yeah.
Wir hatten einen Schmetterling, wir hatten einen Kakadu, wir hatten einen Kudu. Also ausgefallene Tiere oder auch fiktive Figuren, die da auf die Bühne gegangen sind und waren alle verhüllt. Man hat das Gesicht nicht gesehen. Man hat vielleicht gesehen, wie groß die Person ist. Man hat vielleicht erkennen können, wie dick oder wie dünn die Person ist, wenn sie nicht hinter einem großen, knuddeligen Monsterkostüm versteckt war. Aber letztendlich kam es darauf an, auf die Stimme. Ja, die Stimme, wenn man im Interview war, war verzerrt mit einem Stimmenverzerrer, ja, sodass man nicht diese Sprechstimme hören konnte. Aber der Gesang war dann pur.
Ja.
Und da ging natürlich das Raten los, okay, kenne ich die Stimme, woher kenne ich die, wo habe ich die schon mal gehört, die ist doch, ist das jetzt der Astronaut, ist es Max Mutzke oder ist es doch Smudo von den Fanta 4 oder ist es doch Xavier Naidoo oder wer auch immer.
Das heißt, die haben nicht ihre eigenen Lieder gesungen.
Nee, es waren Coversongs.
Das war irgendwelche Song, wie heißt das hier zum Aufnehmen, da Soundhound oder so, dann da rangehalten.
Ja, nee, es wurde ja auch live gesungen, es wurde interpretiert, es waren Coversongs und hinter der Maske, deswegen so ein bisschen verstellt war die Stimme, weil die halt durch die Maske singen mussten. Mhm. Die Kostüme waren irre schwer, zwischen 15 bis, glaube ich, 30 Kilo so ein Kostüm, was natürlich viel Gewicht für den Körper ist, wenn man da lange performen muss. Sie war noch immer im Charakter, heißt es so schön, der Astronaut hat sich die ganze Zeit bewegt, als wäre er schwerelos, langsam über die Bühne gelaufen und so. Also alle hatten ihre Funktion, ihren Charakter und das Rateteam sollte halt raten, wer ist da drunter. So, war zu Beginn vielleicht ein bisschen langatmig und man wusste nicht so, was ist das für eine Show, auf was lasse ich mich hier ein, wenn ich mir das angucke, hat aber für mich persönlich einen Sogeffekt erzeugt, so, und ich bin dran geblieben und das Interessante ist, viele Zuschauer zu Hause auch am TV-Gerät oder im Stream bei Join oder wo man es auch immer sehen kann jetzt, ProSieben. Und das finde ich so interessant. Und jetzt wollte ich mit dir darüber diskutieren, woran liegt das? Diese Show, gut, du hast sie jetzt nicht gesehen, aber ich habe sie dir ein bisschen beschrieben.
Ja.
Es wurde gesungen, es gab Contests, es gab Duelle. Zwei Figuren, das Monster gegen den Kakadu, sind angetreten. Da musste man anrufen. Ich als Zuschauer habe für die Figur angerufen, wo ich wollte, dass sie länger drin bleibt, dass die Person länger die Maske aufhält. Die Person, die am wenigsten Anrufe bekommen hat, musste halt sich demaskieren und war quasi entlarvt und war damit aus dem Contest.
Aber ist das nicht ein Widerspruch? Ich meine, wenn ich wissen will, wer das ist, dann ist das ja gut, wenn ich das sofort
weiß.
Genau,
ja, ich glaube, das haben auch viele zur ersten Sendung nicht verstanden und für den Falschen angerufen. Aber mittlerweile war es dann, glaube ich, nach 6 Folgen dann doch bekannt. Also man ruft an für den, für den man ist, damit er länger drin bleibt, damit er bis zum Finale durchhält und erst ganz zum Schluss die Maske abnimmt. Hier in dem Fall war es der Astronaut Max Mutzke und immer wieder ist auch sein Name gefallen, es sind aber auch andere Namen gefallen, aber er war auf jeden Fall unter den möglichen oder potenziellen Sängern. Und jetzt interessiert mich das einfach, woran könnte das liegen, dass das im Sommer, wir hatten 40 Grad, über 40 Grad, trotzdem saßen die Leute vor dem Bildschirm, vor dem Tablet, vor dem iPhone, vor dem anderen Smartphone, weiß nicht, Google-Handy, vom Huawei, vor der Glotze, vor dem 16:9 Bildschirm, vielleicht sogar noch 4:3 und hat ProSieben geguckt und zwar live. Woran liegt das?
Naja, also du sagst ja selber, dass das sehr aufwendige Masken waren, also ich kenne ein paar Grundprogramme aus dem koreanischen Fernsehen, die sind völlig überzeichnet, die sind bunt, laut, schnell.
Ja.
Also da wird uns eigentlich eher schlecht, wenn wir das sehen.
Mhm.
Und dann kann ich mir vorstellen, dass diese Masken dann auch, und du hast es ja selber auch gesagt, mit einer unglaublichen Detailtreue, also mit sehr viel Liebe gestaltet wurden. Und dann ist es natürlich auch ein Genuss, diese Verkleidung zu sehen. Mhm. Also etwa so, als wenn ich jetzt hier im Kölner Karneval, wenn ich da durch die Straßen gehe und besonders aufwendige Kostüme sehe, dann freue ich mich da auch drüber. Dann finde ich das auch cool, wenn da einer irgendwie detailgetreue, weiß ich nicht,
sehr viel Zeit investiert hat
oder so nachgebaut hat und da drin rumwackelt. Ja. Oder vielleicht ist es auch Schadenfreude, dass es so heiß ist und du sitzt da in deiner Unterhose auf dem Sofa und die müssen in ihrer 50-Kilo-Maske da irgendwie leiden.
Das kann auch sein, das kann auch sein. Also das Interessante war halt, die sind so mit, ich glaube, 20% Marktanteil gestartet bei The Masked Singer, was schon sehr gut war. Und Woche zu Woche ist dann der Prozentsatz gestiegen, 23, 25, 27, über 30 und dann am Ende über 40% teilweise, also an die 50%. Das ist schon interessant, also was auch funktioniert hat, war diese Geheimniskrämerei. Die Figuren oder die Sänger durften auch untereinander nicht miteinander reden. Die hatten alle dann in den Proben ein Pullover an, wo drauf stand, Don't talk to me.
Ja.
Und hatten auch da eine Maske auf, sodass sie auch nicht erkannt wurden. Ich glaube, es ist ein ganz kleiner Kreis an Leuten wusste, wer unter den Masken steckt. Die Verantwortlichen, die Programmplaner, damit das koordiniert wurde. Aber es war wohl sehr aufwendig, die Leute zu verstecken, in die einzelnen Backstage-Bereiche zu bringen, sodass sie in der Garderobe sind, sich umziehen können. Dann müssen sie auch wieder ins Hotel und so. Und ich meine, diese Promis haben ja auch eigentlich nichts davon. Die sind also unter der Maske. Du
kannst nichts gewinnen.
Du kannst am Ende The Masked Singer 2019 werden und hast 6 Wochen lang niemanden sagen dürfen, dass du dabei bist.
Ja.
Du hast keine PR machen können. Du hast keine Postings machen können bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram oder in den normalen Zeitschriften oder auch im Fernsehen. Also du konntest noch niemals irgendwie die Werbetrommel für dich rühren, wie du es vielleicht bei Hilfe, ich bin ein Star, hol mich hier raus auf RTL tun könntest oder bei Promi also, Big Brother.
Wie heißt dieses Nackedai Island?
Genau, Love Island, obwohl da sind, glaube ich, keine Stars. Wie wäre es,
Bachelorette oder so? Sein.
Genau.
Wollen sie.
Und da gibt es ja dann noch so eine PR-Maschinerie, aber hier waren die 6 Wochen, bis zu 6 Wochen unter der Maske und am Ende gab es dann die Enthüllung und dann hat man vielleicht 5 bis 10 Minuten dann den Sänger gesehen. Hat das hinten raus einen Effekt vielleicht?
Ja, das denke ich aber dann doch, ne? Also da hast du da jetzt deinen Titel gewonnen, du bist jetzt hier Maskensinger 2019 und da wirst du ja dann vielleicht auch irgendwie, vielleicht machst du eine Maskentour hinterher. Irgendwie so in Deutschlands schönsten Stadtteilen.
Zum Karneval dann, ja.
Oder zum Karneval. Also da ist ja schon Vermarktungs-
die großen Metropolen, Köln, Düsseldorf, Mainz und dann weiter runter Fasching in Bayern, Veitshöchheim.
Ja. Du, das sind komische Riten, du. Da war ich mal in Baden-Württemberg, das war so eine Art Hexenverbrennung. Aber kann man auch singen, warum nicht?
So wie der Nubbel hier in Köln, der verbrannt wird.
Das haben wir auch, da habe ich mich auch gewundert, auf den Dörfern, wo ich ja jetzt wohne. Da hängt jetzt oder hing jetzt vor ein paar Wochen oder hängt der immer noch? Ne, ich glaube mittlerweile ist er ab. Da ist er so eine Strohpuppe da am Maibaum hängen. Holla.
Das ist so ein bisschen so die ganzen, deine schlechten Taten kannst du da, so wie so ein Ablassbrief.
Ja, aber wenn du hier als Ausländer, sag ich mal, hier reinkommst, da guckst du dich auch zweimal um, wenn du den Hintergrund nicht kennst.
Ja.
Egal.
Ja, aber so, nochmal auf das Thema lineares Fernsehen und Straßenfeger zurückzukommen. Also die zweite Staffel ist geplant. Die wollen auch zu einer Zeit raus, wo mehr Leute vor dem Fernseher sitzen. Dann wahrscheinlich im Frühjahr oder dann nach dem Sommer. Mal gucken, wann es starten wird. Vielleicht starten sie auch direkt im Frühjahr mit der zweiten Staffel. Wieso funktioniert das so gut? Wo ist da der Knoten geplatzt? Warum jetzt diese Show? Ist es einfach dieses Eye-Candy, dass man so bunte, schrille Farben sieht, dass außergewöhnliche Figuren, man weiß nicht so richtig, was damit anzufangen ist. Es ist eine Musikshow. Man kann aber auch raten, so ein bisschen wie bei Genial daneben, so keine Ahnung, wie die Antwort ist. Ich rate mal mit.
Ja.
Oder ich gucke mir das Panel an, wie das schräge Ideen äußert. Was ist diese Faszination?
Ja, also über das eine haben wir schon gesprochen, diese Eye-Candy-Nummer, wenn das jetzt sehr schön geformte Masken sind, dann ist das sicherlich auch ein Grund, sich das anzuschauen. Und jetzt hast du noch was Zweites aufgebracht, das finde ich eigentlich auch ganz interessant und da sind auch Parallelen zu anderen erfolgreichen Konzepten, das Ungewisse, dass ich etwas nicht weiß. Und dann möchte ich natürlich auch darauf hinarbeiten, dass ich das irgendwie rausfinde und dann bleibe ich dran. Ja, also wenn ich jetzt sehen wir hier eine super Netflix-Produktion, die auch viele Leute zieht, ne, da weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Ne? Also wenn ich ersten Folgen Stranger Things geguckt habe, dann frage ich mich auch, oh, was ist da los? Da ist irgendwas nicht in Ordnung, ich muss wissen, was das ist. Ne? Ich bin kein großer Game of Thrones-Watcher-Gucker gewesen, aber da war das ja dann auch so, oh, wer stirbt als nächstes und wer macht mit wem rum oder also im Prinzip ja dann eigentlich auch so wie eine Soap oder so funktioniert, aber dieses Ungewisse, wie geht's weiter, ich will dabei sein, ich will nicht, so ein bisschen FOMO, ne, so ein bisschen Fear of Missing Out.
Also das Ende ist klar. So, aber wie man da hinkommt, das
ist
es.
Ja, aber du weißt es ja eben nicht, also ja, du weißt, dass es mit einem Sänger enden wird, okay, aber damit weißt du ja noch nichts.
Ja.
Da willst du ja auch wissen, naja, ich glaube, du willst auch wissen, wer sind die anderen, du willst gar nicht nur den Gewinner da wissen,
du willst alle wissen. Genau, du hast ja zu jeder Show gab es eine Demaskierung. Ne? Am Ende der Show war dann die Person, die am wenigsten Anrufe hatte, wurde dann demaskiert oder hat sich demaskiert. Und in der letzten Show waren es dann halt die letzten fünf, die dann nach und nach gegeneinander angetreten sind und dann rausgewählt wurden. Und dann wurde halt die Maske gelupft und dann hat man gewusst, okay, aha, jetzt ist es hier die Sängerin oder der Sportler oder sonst was. Ne? Also wir hatten jetzt neben Max Mutzke auch Gil Oferim.
Hilf mir auf die Sprünge.
Sänger, glaub so in den 90ern relativ bekannt gewesen.
90er, da bin ich doch jung gewesen. Da habe ich doch Bravo jetzt gekauft.
Ja, da musst du ihn aber auf jeden Fall drauf gehabt haben.
Nicht unter dem Namen.
Doch.
Gil Oferim.
Ich glaube, der hat auch einen sehr berühmten Vater gehabt oder so. Ich bin da aber auch nicht so bewandert. Dann gab es noch eine bekannte Boxerin. Susi Kentikian war das Monster.
Und die konnte aber auch singen.
Ja, das war halt so das Ding. Sie hat halt selber gesagt, als dann vom Panel der Spruch kam, ja, das Monster kann ja gar nicht singen. Mhm. Da hat sie gesagt, okay, jetzt will ich es euch nochmal noch mehr beweisen. Und natürlich hat sie nicht jeden Ton getroffen. So, ja, musste Mensch, sie aber auch gar nicht.
Eine Boxerin, die hätte das ganze Panel einfach vermöbeln können. Ja. So Rampage, so Godzilla-mäßig. Ja.
Das Interessante war halt auch so, der Engel kommt als erstes raus. Man denkt, okay, weibliche Person, Engel, ganz weiß, und langes Kleid, weiße Flügel, so aufwendiger Schmuck, Glitzer und dann alles in weiß, auch das Mikro war in weiß. Mhm. Und dann singt da jemand so eine Rockröhre. Yeah. Es war Bülent Ceylan. Das ist natürlich super besetzt, halt total atypisch gegen die Figur besetzt. Eine super Idee gewesen. Und oder zum Beispiel der Kudu war Daniel Aminati, ehemals Bed and Breakfast, hat also eine Boy-Band-Karriere schon gehabt, ist jetzt Moderator bei TAF. Ja. Und da ist auch wieder so ein Ding, es gibt halt diese Nähe natürlich zu den...
Und Fitnesscoach.
Ah, Fitnesscoach ist da auch, yeah, richtig. Ja. Das hat aber auch zu seinem Auftritt gepasst. So, er war halt sehr, sehr martialisch und so, hat auch so eine Ritterrüstung an. So. Das war halt sehr, passte zu seinem, ich sag mal, zu seinem Image. Aber klar, es waren viele Leute so, ich sag mal, aus dem ProSieben Sat.1 Kosmos. Hm, ne?
Logisch.
Von RTL habe ich da jetzt keinen gesehen.
Ja, das wäre vielleicht, ja.
Weil RTL wollte auch gerne die Show haben und ProSieben hat es dann bekommen. Ja, also auf jeden Fall, vielleicht wenn wir jetzt eine Show kreieren wollen würden, die das Konzentrat dieser Idee vielleicht, wir entziehen dieses, wir gehen da mit so einer Pipette rein und ziehen das Konzentrat der Idee raus. Also was ist das Wichtige für die perfekte Show, für den Straßenfeger vielleicht fürs nächste Jahr? Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Show auf die Beine stellen würden. Also was müsste drin vorkommen? Man müsste raten.
Und es gibt eine Menge Unbekannte erstmal zu Beginn. Mhm. Also
Viele Fragezeichen.
Man weiß vielleicht von Anfang an gar nicht, wer ist eigentlich alles involviert. Mhm. Also eines der coolsten Sachen für mich, die irgendwie in Serien passieren können, ist, wenn ich mir plötzlich einen Kopf packe und sage, oh, in die Richtung habe ich überhaupt nicht gedacht. Also, wie war das hier mit dem Hacker von eCorp? Wie hieß die Sendung nochmal?
Hacker von eCorp?
Amazon Prime, ja.
Halt and Catch Fire?
Nee. Der wurde mit seinem Vater. Ja, gut, dann muss ich. Wie war das denn nochmal? Hier mit dem. Ja, dem Schauspieler, den alle so geil finden, wenn man mit so einem Hoodie rumgelaufen ist.
Mr. Robot.
Ja, Mr. Genau. Robot, so, ja. Mein Gott, ja. Und da gab es zweimal halt einfach so das Ding.
Rami Malek,
ja. Genau. Was ich mir echt wegen Bohemian Rhapsody und so. Ne? Da habe ich mir echt am Kopf gepackt und gesagt, oh mein Gott, wie konnte ich das die ganze Zeit nicht sehen? Und wenn man solche Momente in eine Show verpacken kann, ich glaube, dann hat man da eine richtige Basis, auf der man was machen kann. Das geht natürlich immer nur eine Staffel, da muss man sich was Neues ausdenken. Ne? Ja. Dieser Aha-Effekt, der kann nur kommen. Aber vielleicht irgendwie, dass plötzlich Leute, die bis jetzt nur im Publikum waren, plötzlich involviert sind. Also, dass es schon so geplant ist, ne? dass okay, ach so, der war das und der hat da irgendwie Fäden gezogen. Oder wenn es so ein Panel gibt, dass die plötzlich eine ganz andere Rolle haben. Dass es plötzlich andersrum ist, dass die Kandidaten eigentlich die ganze Zeit da waren, um das Panel zu bewerten. Dass sich irgendwas, so ein Twist, weißt du? Dass sich was dreht.
Das Überraschende. Ja. Es muss ständig ein Dramaturgiewechsel oder es muss einfach so eine Drehung, so ein Twist. Ja, ein Twist.
So plötzlich ist es andersrum und es funktioniert auch.
Okay. Gut, wie könnten wir diese Sendung, also wir haben was zum Raten, wir haben überraschende Momente, haben wir Stars? Haben wir internationale Stars? Braucht es internationale Stars? In dieser Sendung gab es ein Topmodel, das bekannteste männliche Topmodel, Markus Schenkenberg. Ich selber kannte den nicht, aber er ist wohl sehr bekannt.
Hat sich mir noch nie vorgestellt.
Das ist so, ich sag mal so, weltinternationaler Star, der jetzt bei dieser Show dabei war. Braucht es das oder kann man damit auch irgendwie anders mit No-Names arbeiten?
Bin ich super zwiegespalten, weil auf der einen Seite scheint das ja zu funktionieren. Leute gucken sich Stars in irgendwelchen alltäglichen Dingen an, machen eine Kochshow mit ein paar B-Hollywood-Nummern und alle so am Feiern und finden das total cool. Also, obwohl es ja inhaltlich einfach nichts passiert eigentlich. Und ja, genau, also du hörst es raus. Auf der anderen Seite, ich fände ein Konzept ohne Stars eigentlich viel geiler, weil da muss man die immer irgendwie hypen und ach, das ist ja der und ich habe gar keinen Bock, mich mit deren Leben zu identifizieren. Ja. Aber das amerikanische Format sieht das ja eigentlich vor. Mhm. Musste immer eine Backstory und meine drei Kinder sind,
sind
alle das, den Fuß gebrochen beim Fußballspielen und humpeln jetzt durch die Gegend und deswegen nehme ich hier teil und singe euch alle an die Wand. Mhm. Also da ist immer so eine Riesendrama-Nummer drumherum, so man sagen kann, bei solchen typischen Castingshows oder was es ist, Musik ist irgendwie so das Ding, was die machen, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht.
Ja.
Auf der anderen Seite, Charakterbindung ist wichtig, aber das geht, so, ich lege mich jetzt fest, das geht auch mit erstmal nicht bekannten Menschen. Die können trotzdem total spannende Menschen
sein.
Die
brauchen halt irgendwelche Ecken und Kanten, dass sie,
ja.
Dass ich mich damit identifizieren kann oder auch nicht. Ne?
Ja, gut, also ich kann mich natürlich nicht mit jedem identifizieren und sagen, hey, just like me, dafür ist die Range natürlich ein bisschen weit. Aber so, dass man einfach ein Interesse an der Geschichte hat und wissen will, hey, wie geht das denn weiter?
Ja. Okay, also Überraschung, raten, Nobodies groß machen, interessante Personen.
Die sollen aber hinterher auch nicht irgendwelche Stars sein, die dann da irgendwelche Baumärkte eröffnen oder so. Das soll nicht der Weg ihres Lebens sein.
Ja, ist nicht das Ziel der Show.
Genau. Ja. Also vielleicht will er, glaube ich, auch nicht, dass die singen, weil dann hat man immer direkt so diese Show-Karriere, so ich muss jetzt auf Bühnen stehen und das machen. Vielleicht können die einfach gut sein in irgendwas anderem. Irgendwie so ein richtig guter Tischler. Wir haben gestern unser neues Bett bekommen und weil wir zu lange gesucht haben und es nichts gefunden haben in den Möbelhäusern, haben wir einen Profi damit beauftragt, uns eins zu bauen.
Ja.
Also richtig, richtig geil, also richtig geiles Ding bei rumgekommen. Das ist doch eigentlich total ehrliche und coole Arbeit und das ist auch spannend und ich finde, auf so einer Ebene könnte man mal
Heimwerker-Sendung.
Ja, aber also wir gehen auch gut da drin.
Two-time! Und du bist
ja,
Adam Borland.
Ja, brennt alles. Ja. Nein, also du nimmst irgendwie so ein paar Leute aus dem Handwerk. Ja, also die eine Staffel nimmst du mal irgendwie Tischler, die nächste Staffel vielleicht irgendwie Elektriker, die was Geiles bauen. Und der dann halt mit so coolen Konzepten da ankommt. Aber jetzt auch nicht so eine Nummer, wo man irgendwie...
Pimp my ride.
Ja, okay. Nein, aber kein Auto und auch keine Wohnung. Wir kommen nicht zu irgendwelchen Asozialen, die in ihren Bierflaschen versinken und möbeln deren Wohnung auf. Nein, sondern es geht schon um diese Leute und um deren Background und was die können, was sie drauf haben. Was ihr Job, ihr handwerklicher Job ist und was sie damit, wie sie uns damit verzaubern können. Weil da kommt dann nämlich dieses Eye-Candy rein.
Ja, aber ist das Ding, was ich live sehen muss? Oder ist das nicht ein Ding, was auch on demand super funktioniert? Der große Unterschied zu dem Format, was in den USA lief, ja, die Show bei ProSieben war live. In den USA gab es die Sendung auch schon und da war die aber aufgezeichnet. Ja, und ja. Man konnte das nachher gucken oder on demand so. Mhm. Hier war das Ding, hier konntest du entweder hast du wirklich dich getroffen und dann gemeinsam vor dem Fernseher gesessen und mitgeraten oder per Social Media, WhatsApp, SMS, Threema oder WeChat, je nachdem, wo du warst, hast du mitgeraten oder gesagt so, nee, das ist der, nee, ja. Der, das ist unbedingt der, guck mal, wie groß der ist viel kleiner als Matthias oder viel größer als Matthias, guck dir mal die Füße an und so. Also du hast halt im Moment mitgeraten und konntest halt nicht, du warst halt, das ist kein Wissensvorsprung oder Nachteil, du warst halt immer am Ball der Zeit oder, ja, also immer im Moment und da weiß ich jetzt nicht, ob diese Heimwerker-Sendung dieses Ding wirklich live sein müsste. Also was ist das Ding? Es muss halt live funktionieren. Das ist der Straßenfeger, glaube ich. Die Sendungen müssen live sein. Die müssen ein Alleinstellungsmerkmal haben, das nur live funktioniert.
Ja, dann müssen die das halt live bauen. Mhm. Das ist halt nochmal extra Challenge. Die müssen das in kürzester Zeit da zusammenwerken.
Die müssen vielleicht eine Brücke bauen über einen Fluss.
Das ist ja jetzt ein Manager-Programm, oder?
Das kann natürlich sein.
So eine typische Aufgabe.
Sonst
baut hier mit den 5 Legosteinen eine tragfähige Brücke.
Ja, okay, aber vielleicht ist das ja ganz spannend, wenn da ein Zeitdruck hinter ist, wenn dann die Schleusen geöffnet werden. Dann werden die halt weggespült.
Okay, das ist sehr visuell, sehr grafisch.
Das das funktioniert halt im Fernsehen.
So schöne Bilder, wie Menschen weggespült werden. Top.
Ja. Ist gut, vielleicht ein bisschen drastisch.
So die Leute in den ersten 3 Reihen müssen dann so Regenponchos aufhaben.
Die Zuschauer, und sehen dann, wie vorne die Kandidaten.
Das Studio einfach zu 1,40 Meter mit Wasser geflutet wird. Geil.
Ja, ich meine, das ist so Spiele ohne Grenzen.
Ja, aber das hat ja auch funktioniert.
Das hat damals auch funktioniert, ja. Also ich glaube, es muss was sein, es muss was gegen die Zeit sein. Es muss oder in der Zeit, es muss jetzt funktionieren. Es darf nicht irgendwie 2 Stunden später auch noch funktionieren. Es muss jetzt irgendwie eine Relevanz haben, damit man dran bleibt. So. Also das Rezept für den perfekten Straßenfeger 2020 haben wir nahezu, würde ich sagen, nahezu jetzt extrahiert. Ich würde sagen, wir haben gute 50% oder 60%.
Also die Schlussfolgerung war doch jetzt, wir müssen einfach eine alte Show wiederbeleben. Hier, Spiel ohne Grenzen, ja komm.
Ja komm, das lief damals schon super mit, wie heißt er, Michael Schanze oder so.
Ganz weit vorne.
Ja.
Der Kinderquatsch Michael.
Kinderquatsch mit Michael ist auch super. Kinder schief am Mikro singen lassen. Das will jeder hören, will jeder sehen.
Weißt du, dass ich das mal live gesehen habe?
Du hast es live gemacht?
Ja, gesehen. Im Hansapark in Schleswig-Holstein. Da wurde das aufgezeichnet.
Tut mir leid.
Ja, aber so eine echte Show. Wollte das unbedingt sehen.
Ganz großes Fernsehen. Ja, damit bin ich durch. Ich wollte nur sagen, weil das Thema halt letzte Mal aufkam, es gibt eine Antwort darauf.
Okay.
Es gibt eine aktuelle Antwort darauf. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr oder jetzt in kürzester Zeit als Antwort auf ProSieben kommt von RTL, von den ganzen anderen Sendern, vielleicht auch die Öffentlich-Rechtlichen. Die müssen jetzt was finden, um wieder relevant zu werden, um gegen das Binge-Watchen anzukommen. Ja, so viel von mir. Ich bin nicht raus. Ich freue mich jetzt auf das.
Ich mache da einen Monolog.
Ich freue mich jetzt auf das, was du hast.
Ja, das wollen wir mal schauen, ob du dich darüber freust. Ich bin gespannt, ob dich...
Okay, ich trinke noch ein bisschen Dominostein hier.
Ja, ich trinke einen Caffezza. Einen guten Schluck Caffezza.
Dominozza.
Nee.
Ein Hauch Kirsche. Ich glaube, das ist dieser Kirschgeschmack.
Kirsche heißt Weihnachten, finde ich.
Kirsche, Orange und Ingwer-Geschmack.
Eckes.
Es ist ja auch nur Geschmack. Alkohol. Ich glaube, das ist nicht echt, ne? Das sind einfach nur Aromen.
Benne, ich war übrigens im Kino.
Ach.
Ja. Und zwar habe ich mir den König der Löwen angeguckt.
Oh.
Ja, in so einem Kino, so wie es in unserer Heimatstadt damals auch war, wo man immer nur mit 20 Leuten ist, aber irgendwie rentiert sich's trotzdem.
Es war so ein
entfernten Asbach. Ja, 5 Kinosäle in Asbach, super Kino. Passt auch alles vom Ton und so, aber da ist halt nie wer. Gut, wir waren jetzt auch in der Vorstellung, die, glaube ich, um 23:45 oder so, nee, 23:45 abends anfing, also Spätvorstellung.
Schon sehr spät, ja.
Schon sehr spät, aber ich habe mir sagen lassen, also immer leer, finde ich eigentlich total chillig.
Ja,
kann man sich einfach irgendwo hinsetzen.
Stört halt nicht, ne?
Nee.
Stört ja keiner.
Ja. Und was mir aufgefallen ist, dass wir haben früher im Sinn von vor 15 Jahren oder so, haben wir darüber diskutiert, wann es endlich mal soweit ist, dass gerenderte, also Computerspielgrafiken diesen Punkt erreichen, dass es einfach wie echt aussieht. Ne?
Ja.
Also irgendwie vor Need for Speed 3 oder 4 oder Porsche oder was gesagt, wie geil wäre das denn, wenn so ein Computerprogramm einfach so aussehen würde wie das echte Leben?
Ich glaube, das Thema hatten wir, als wir in Recklinghausen im Hieß es da schon Cineworld? Nee, im Studio oder.
Im Studio.
Oder wir waren irgendwo, ich glaube, das Cineworld gab es noch gar nicht. Da waren wir im ersten Toy Story-Film.
Okay. Der sieht noch nicht ganz so echt aus.
Und da kann ich noch, um da kurz einzuhaken, kann ich mich noch dran erinnern, dass du die Befürchtung geäußert hattest, dass jetzt nur noch solche Filme hergestellt werden. Keine normalen Zeichentrickfilme mehr in 2D, sondern nur noch 3D-Filme.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, also es ist jetzt auch kein 3D mit einer Brille auf gewesen, aber richtig gezeichnete Zeichentrickfilme gibt es ja auch nicht mehr.
Doch, natürlich.
Was denn?
Natürlich gibt es noch, sicher.
Die sind alle mit dem Computer gemacht.
Also du meinst jetzt wirklich von Hand gezeichnet oder was? Ja, aber 3D, ich meine so 3D-Modelle. Mir geht es jetzt um 2D-Zeichnung. Also 2D. Okay. Natürlich wird das am Zeichenbrett, am Mac oder am PC gemacht. Es ist animiert, natürlich ist es immer animiert, aber halt in 2D, das meine ich. Es gibt ja immer noch 2D-Filme oder Serien.
Ja.
Aber das willst du gar nicht erzählen.
Nee, stimmt. Also eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass das echt super realistisch ausgesehen hat. Also ja. Der Vorteil war natürlich, dass es jetzt auch Tiere waren. Also ich weiß nicht, ob wir beim Menschen schon so weit wären. Ich glaube, da ist unser Auge ein ganzes Stück mehr sensibilisiert, dass wir erkennen können, ob ein Mensch jetzt gerendert ist. Ja. Aber wir verlassen dieses Uncanny Valley, wie man sagt. Ne? Also wenn man jetzt hier ein paar Strichmännchen hat, sieht das schön aus und dann irgendwann wird es ganz gruselig und dann irgendwann ist es so realistisch, dass es wieder schön aussieht. Und ich glaube, aus diesem gruseligen Teil entfernen wir uns jetzt so langsam. Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied, wie man immer erkennen kann, wann Disney-Tiere nicht real sind.
Wenn sie sprechen?
Ja, aber auch visuell.
Ich meine, das ist der auffälligste Part, oder?
Oh, ich dachte, ich habe das alles gelernt, dass ich jedes Tier verstehe. Ja, also,
nee, erzähl's mir, woran erkennt man
es? Keine Ahnung.
Große Augen, Disney hat immer große Augen.
Ja, das war alles sehr realistisch in dem Film eigentlich. Also das sah schon gut aus. Das ist keine Anime-Augen.
Wenn die Tiere singen? Ich meine, es ist auch
wieder akustisch. Nein, Disney malt keine Geschlechtsteile.
Ah.
Aber das ist bei Tieren... Die sind die nun mal oft auch gut, wenn da so ein Löwe, wenn du in Zoo einen Löwe von hinten siehst, dann siehst du, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Löwe ist. Ganz klar.
Das hast du jetzt nicht gesehen.
Nee, das waren aber definitiv männliche Rollen, also es müssen welche gewesen sein. Ich war ja auch eine große Mähne und so, aber es fehlen ihnen halt die Geschlechtsteile, so.
Ja.
Ja.
Haben die dir dann auch gefehlt jetzt inhaltlich begründet?
Ja, in der Story ist das jetzt kein tragendes Element.
Nee.
Nee, aber wenn wir von realistisch sprechen, finde ich, gehört es dazu.
Ja.
Ja, können wir einfach die Augen zumachen und sagen, gibt's nicht.
Brandbrief an Disney, würde ich sagen. Also das ist der nächste an Brief, Disney der rausgeht.
Ja. Ja, du kriegst richtig
Lieber Beef. Walt, ich weiß, du bist tot, aber...
Ja, er war, glaube ich, auch irgendwie eine halbe Stunde länger als der alte König der Löwen.
Neue Handlungsstränge?
Nö, genau das Gleiche. Ich weiß gar nicht, also ich meine, das ist auch super lange her.
Abgespielt.
Ja. Ich weiß nicht, irgendwelche Filme, also die gleichen Lieder.
Gab es gleiche Kameraeinstellungen? Ich meine, ich habe den Film sehr oft gesehen.
Echt?
Es gibt so diese Intro-Sequenz, wo die Tiere alle zu diesem Felsen kommen, wo Simba in die Luft gehoben wird.
Also diese Schlüsselszenen, die gab es auch, genau, wo der Affe den Kleinen hochhält.
Ja.
Eigentlich total der unsympathische Charakter, wenn ich drüber nachdenke.
Der Affe?
Nein, der kleine Simba. Ich meine, ja, weil er die ganze Zeit schon ziemlich arrogant ist. Ich bin ja hier König. Ich bin ja, ist das nicht witzig? Ich bin demnächst dein König. Zu seinem Onkel. Ja, ich hätte genauso reagiert. Ich hätte ihn da auch unter die Genuss geworfen.
Also Simba ist schuld, dass Mufasa stirbt.
Ja.
Das ist jetzt das Fazit, ja?
Er hätte sich schon ein bisschen diplomatischer verhalten können.
Meinst du, dann
er hätte schon so die Er hatte schon so die Königlichkeit in sich. Aristokratie, so.
Ja, also du meinst, hätte Simba sich ein bisschen mehr benommen, wäre der Haussegen nicht so schief gehangen, ja? Also
ja, ich finde schon.
Und gab es die gleichen Kameraeinstellungen? Ich meine, ich frage jetzt sehr detailliert, aber das ist
interessiert mich. Ja, aber da brauchen wir so einen
Vergleich.
YouTube-Video, was das so nebeneinander abspielt. Ja. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Ich würde das gerne auf Vimeo sehen. Ich würde das nicht auf YouTube sehen, ich würde das auf Vimeo sehen.
Ja, okay.
Das dauert dann wahrscheinlich länger, bis es da irgendwo hochgeladen ist, aber nein, komm, ist egal.
Ja, es wird noch eine Weile dauern, es wird noch gewisse Rechte geben, die das verhindern. Oder vielleicht einfach, wenn es auf VHS kommt, dann packen wir beide, leihen wir uns einen zweiten Videorekorder aus, einen zweiten Fernseher, lassen das parallel ablaufen.
Ja.
Was natürlich auch anders ist, sind die Stimmen. Also die deutschen Stimmen, die englischen auch, aber bleiben wir mal beim deutschen Markt, ich habe es auf Deutsch gesehen und wie gesagt, ich habe die nicht so oft gesehen, aber es ist ja logisch, dass ein Film von 1994 dann jetzt, wie viel sind es jetzt, 25 Jahre oder was später, von anderen Menschen synchronisiert wird. Und damit kommen wir eigentlich auch zu meinem Thema, das war sie wieder, die Netzer-Überleitung.
Delling, ne?
Ja, richtig, genau. Ich würde dich heute gerne mal zu etwas befragen, was unter anderem auch dein Beruf ist. Weil,
was ist denn mein Beruf?
Ja, also viele Dinge. Ein Tausendsasser der Medienbranche. Aber du bist unter anderem ja auch Synchronsprecher.
Ja.
Und das finde ich interessant. Und ich glaube, dass das ein Beruf ist, den andere Menschen auch interessant finden. Und ich glaube, dass das ein Beruf ist, den unter dem sich wenig Leute was vorstellen können. Also das ist nicht so dieser typische Bürojob. Da sind Sachen irgendwie anders. Und deswegen würde ich heute gerne ein Interview mit dir führen, anhand von so ein paar Leitfragen und ein bisschen was, es ist kein Jobinterview, keine Sorge.
Es ist aber schon ein bisschen aufregend, ich bin ja gar nicht vorbereitet, aber okay, alles klar.
Ja, Ist die Flasche hier umgefallen.
Sorry.
So, genau, und ich frage einfach mal so ein bisschen drauf los dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch, weil, wie gesagt, mich würde einfach gerne so ein bisschen ausleuchten, was so ein Synchronsprecherberuf eigentlich ausmacht und wie so ein, vielleicht auch wie so ein typischer, oder so ein Arbeitsalltag aussieht. Wie ist denn das eigentlich? Also ich meine, stellt sich jeder vor, wenn man ihn fragt, was machen die denn, dass man da irgendwo im Studio sitzt und wahrscheinlich irgendwie visuell angezeigt kriegt, dass man da was sprechen muss. Aber davor, wie viel Zeit verbringst du denn, dauert es denn, ist es dann eigentlich so im Verhältnis zwischen der tatsächlichen Arbeit und dieser ganzen Vorbereitungszeit? Also man muss sich ja wahrscheinlich erstmal auf eine Rolle bewerben in irgendeiner Weise. Wie funktioniert denn das eigentlich?
Das ist sehr unterschiedlich. Also die Studios arbeiten fast gleich, aber auch ein bisschen, jeder hat da so seine eigenen Abläufe. Es gibt Castings. Da wird man dann eingeladen zu einer Rolle, für die man vorgeschlagen wird. Das sind dann Serien, Filme, Cartoons, Realfilme, natürlich ausländische Filme. Selten, dass man mal Deutsch-Deutsch synchronisiert. Gibt es auch.
Wann kommt das vor?
Das kommt vor, wenn man noch ein bisschen ein paar Stimmen braucht oder so. Oder wenn im Ausland gedreht wurde und dann vielleicht kleine Rollen hatte, die dann aus Tschechien oder so dann die Rollen übernommen wurden und wo dann sichtbar wird oder hörbar wird, okay.
Ach so, die haben dann ganz gebrochen.
Genau, und da muss halt nochmal synchronisiert werden. Oder es ist halt in Englisch gedreht worden. Es ist eine deutsche Produktion in Englisch gedreht und dann wird nochmal auf Deutsch synchronisiert. Das ist aber ein ganz anderes Gebiet. Normalerweise wird man eingeladen zu einem Casting, also erstmal kennt ein Studio ein Sprecher oder eine Sprecherin, man muss sich ja da irgendwie vorstellen mit Hörproben und dann wird man eingeladen, macht dafür vielleicht ein Casting, dass sie sehen, okay, ich hab's drauf oder auch nicht und man wird so eingeschätzt, okay, für welche Rollen kann man dich vorschlagen und dann wird man auf ein Casting für eine Serie, sag ich jetzt mal, besetzt oder für einen Film. Ich durfte letztes Jahr einen großen Kinofilm sprechen, es war ein 3D-Animationsfilm, Elliot, das kleinste Rentier. Elliot war ein Mini-Pferd und da war es so, dass ich vorgeschlagen wurde von der Besetzerin, von der Casterin. Dieses Casting habe ich aber, glaube ich, gar nicht jetzt 1:1 machen müssen, gar nicht auf die Figur, sondern ich wurde vorgeschlagen und anhand von Hörproben wurde ich quasi dem Kunden vorgeschlagen und der hat sich dann für mich entschieden.
Ja, das ist natürlich sehr komfortabel.
So, das ist nicht die Regel. So, oft ist es so, dann wird man eingeladen, dann ist die Produktion noch lange nicht fertig. Es gibt so erste Rough-Zeichnungen, so grobe Bilder, die einfach so wie so ein Daumenkino hintereinander, so ganz grob gezeichnet. Die Mundbewegungen sind noch nicht da. Ja. Aber man weiß ungefähr, der Charakter ist irgendwie, weiß ich nicht, 20, ist Student, geht zur Uni, macht das und so und ist so ein Typ eher flippig oder eher eine ganz andere Figur. Also man weiß, wie die Geschichte ist, die Texte stehen vielleicht auch schon und dann nimmt man so ein paar Moods auf, so ein paar Proben. Da gibt es aber auch Situationen, wo das schon fertig ist und wo man einfach die deutsche Adaption macht und dann wirklich lippensynchron ein Casting abliefert. Dann ist es wirklich wie ein Job, man geht dahin, bekommt dann, geht dann in dieses Atelier, das ist ein großes oder ein kleines Aufnahmeräumchen mit Absorbern und da sitzt man dann oder steht man bei Synchronaufnahmen vor so einem Pult, da liegt dann ein großer Ordner oder mittlerweile auch in vielen Studios ein Tablet, wo dann die Texte drin liegen und scrollt sich dann da durch und sagt der Regisseur oder die Regisseurin, ja, hier Take 500 und dann blätterst du dahin oder scrollst dahin und siehst dann, okay, mein Take, da steht dann jetzt was war das denn? Oder so. Und dann.
So kurz.
Ja, es gibt auch mal kurze Takes wie das. Ja. Und dann schaut man sich gemeinsam das Original an. Das wird dann halt so eingepiept mit so einem Counter. 1, 2, 3. Bildlich, die Zahlen, die Ziffern sind zu sehen. Und auf 4 beginnt der Take. Und da sieht man dann meistens das englische Original oder es gibt ja natürlich auch japanische Serien, spanische, französische, was auch immer. Und sieht das Original, wie es der Kollege in meinem Fall gemacht hat. Ich spreche eigentlich nur männliche Rollen.
Wirklich?
Ja. Und dann hört man da so zu und versucht, das so zu adaptieren. Und eigentlich ist es ja auch nicht Synchronsprecher, sondern Synchronschauspieler. Okay. Das passt viel mehr als Berufsbezeichnung, weil ich vor dem Mikro eigentlich Schauspieler. Also ich arbeite mit den Händen, mit den Füßen, muss natürlich immer den Abstand zum Mikro wahren, aber gehe dann auf, arbeite sehr viel mit Mimiken, wie jetzt auch, um hier meiner Stimme Ausdruck zu verleihen und dann richtig in diese Rolle reinzugehen.
Benedikt bewegt jetzt ganz viel die Hände.
Und versucht dann halt die Situation, wie sie dann in dem Take ist, natürlich zu, ja nicht zu imitieren, einfach zu leben. Und dann hat man das gesehen und dann gibt es nochmal den Pieper. 1, 2, 3 und auf 4 setze ich dann meinen deutschen Text auf die Lippen. Dann, was war das denn? Oder was auch immer der Text sein mag. Und dann sitzt mit mir in diesem Atelier meistens ein Cutter oder eine Cutterin, die das dann hinterher zusammenschneidet und sagt, ja, das kann ich schieben, das passt. Am Anfang war ich ein bisschen spät oder ein bisschen früh, aber das passt von der Länge. Hinter der Glasscheibe oder hinter der Wand im, ich sag mal, im Technikbereich sitzt dann der Regisseur, die Regisseurin oder der Techniker oder die Technikerin. Und der Regisseur sagt dann, okay, das hat mir jetzt von der Haltung noch nicht so gefallen. Der ist aggressiver, der ist vielleicht schüchterner, der ist fröhlicher, der ist vielleicht viel leiser. Das war vielleicht von der Tonalität, von der Intention oder von der Intensität viel weniger oder mehr. Also da gibt's halt eine Einschätzung vom Regisseur oder von der Regie. Und der Tontechniker sagt, ja, das war nicht ganz sauber. Wir hatten ein Plöppen auf dem Mikro oder so. Da hat jeder was zu sagen und das ist so eine Gemeinschaftsarbeit, das ist eine Teamarbeit.
Hast du denn auch was zu sagen? Also wie viel von deiner Persönlichkeit oder deiner Einschätzung kannst du denn mit reinbringen?
Das ist eigentlich, so wie ich es erleben durfte, immer mit dem ersten Take. Also ich biete an, wie ich mir das vorstelle, wie ich es quasi adaptieren würde, wie ich synchronisieren würde. Und dann gibt es halt die Rückmeldung von den 3 Persönlichkeiten, die mitarbeiten. Vielleicht sitzt auch noch jemand Verantwortliches vom Sender, vom Kunden mit an Bord und hat auch noch was zu sagen oder Wünsche. Und dann, ich sag mal, arbeitet man sich da so zum perfekten Take.
Ja.
Und da gibt es natürlich auch mal so ein kurzes, also nur ein Laut oder so ein Hey, oder ein Langsatz bis zu 15 Worte oder so, oder 20. So, das ist so die Regel. Also länger als eigentlich nicht länger als 15 Worte sollte ein Take sein. Mhm. Dann kommt der nächste Take, so, auch wenn man danach noch weiter dran ist. Man nimmt immer so Häppchen auf. Das ist so das Normale. Und das ist jetzt nur das Casting, ja. Und dann macht man da vielleicht so eine Sache von einer Minute oder so, Takes in unterschiedlichen Situationen. Und dann wird da geguckt, okay, passt die Stimme auf diese Figur? Stimmt da die Erwartungshaltung so von dem Besetzer oder ist der Kollege besser oder ist der Kollege besser und dann gibt es eine Entscheidung und bei diesem Elliot-Film, diesem Weihnachtsmärchen 3D-Animationskino.
Da hoffentlich direkt nochmal hier einen Dominostein,
flüssigen Dominostein trinken, durfte ich das halt machen und dann habe ich da mehrere Tage im Atelier verbracht mit der Regie, mit dem Cutter, mit dem Tonmeister und wir haben gemeinsam meinen Part dieser Figur eingesprochen oder ich habe es eingesprochen, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und dann waren die Kollegen, die Kolleginnen dran.
Also das passiert nicht gleichzeitig, sondern da kommt jeder einzeln und...
Mittlerweile ist es so, das heißt, es wird geixt, wir ixen, man nimmt das einzeln auf, also man ixt die anderen Rollen halt weg und springt zum nächsten Take von mir. Man geht chronologisch meistens durch, so, und macht halt die Takes, die meine sind und dann eine Stunde später, es gibt ja auch mal kleinere Jobs oder so, dann habe ich nur eine Stunde oder nur eine halbe Stunde oder nur 3 Stunden, es ist unterschiedlich, kommt dann die Kollegin, der Kollege und nimmt dann seinen Part auf. Sehr, sehr selten, also früher wurde es gemacht, da war man gemeinsam im Studio, hat gemeinsam die Dialoge eingesprochen. Es war vielleicht schöner, man hatte mehr einen Austausch mit den Kollegen, Man hatte aber auch mehr Zeit verbraucht, weil man natürlich, wenn der Kollege versagt, damals noch auf Bandmaschine aufgenommen, musste man nochmal ran. So, ne? Also wenn man jetzt, ich habe was gesagt, wir sind zu dritt im Atelier, ich sag was, eine Kollegin sagt was und dann kommt noch einer und der letzte verkackt den Take.
Klar.
Dann müssen alle nochmal ran. So, das ist selten der Fall. Ich hatte letztens so Ensemble-Aufnahmen, das mache ich auch immer noch gerne, weil es einfach schön ist, da mit Kollegen mal ein bisschen rumzualbern und Gas zu geben am Mikro. Das sind halt so Hintergrundgeräusche, so Menge, Masse wird dazu auch gesagt. Mhm. Schreie, Jubel, Grölen oder irgendwie, wenn im Hintergrund Leute am Kaffeetisch sitzen und sich unterhalten, dann spricht man auch wirklich Dialoge mit der Partnerin, mit dem Partner.
Und das funktioniert aber auch einzeln. Also wenn du hast das jetzt irgendwie so eine total die romantische Szene, wo sich die Schauspieler hängen sich auf der Leinwand in den Armen und haben einen schnellen Dialogwechsel untereinander. Mhm. Und das kriegt man dann aber, wie kriegt man das hin, dass das dann mit dem anderen Menschen passt, wenn ich den nie gehört habe?
Mit einer richtig guten Regie.
Ah.
Also es fängt ja jemand an, ne? Und man hört ja das Original. Man hört das Original oder ich höre das Original. Das Wichtigste beim Synchronsprechen ist eigentlich das Zuhören. Das Zuhören beim Original. Wie macht der Schauspieler das? Wie sagt er das? Wie meint er das? Wie intoniert er? Wie ist die Tonalität? Wie ist die Haltung? Und wenn ich das gut abnehmen kann und wenn ich von der Regie auch da gut an die Hand genommen werde oder mein Angebot dem sehr nah ist und das genommen wird, kann die Kollegin, der Kollege, mit dem ich dann im Dialog bin, eigentlich super mitarbeiten. So. Und wenn eine Person aufgenommen ist, kann man natürlich auch immer wieder reinhören. Das ist nämlich das Ding.
Aber wenn du der Zweite bist.
Wenn ich der Zweite bin, dann ich im Studio höre nicht alles, was die Regie hört. Die Regie hört immer ein Teilchen schon davor vom Take und hört das Ganze auch in der Gesamtkulisse, also IT, der Originalton, so weiß ich nicht, Autogeräusche im Hintergrund auf einer Straße, Hintergrundmusik, Backgroundgeräusche, so, ne, also Atmosphäre, das liegt alles schon drauf. Ich in meinem Studio, wenn ich es einspreche, höre nur meine Stimme. Ich bekomme das gar nicht mit. Die Regie hört es im ganzen Kontext und der Tonmeister auch. Und da ist es dann so, wenn, ich sag mal, ich bin jetzt die zweite Person, darf eine Antwort geben in diesem Dialog, der Kollege, die Kollegin war vor mir dran, dann hört die Regie meistens das, was die Kollegin vorher gesagt hat und hört dann auch meine Antwort. Und da bei einem guten Regisseur, die meisten sind richtig gut, sonst würden sie es nicht machen, sonst würden sie nicht besetzt werden als Regie, hören das, ob es passt oder nicht passt.
Warst du schon mal richtig unzufrieden mit dem, wie also der Schauspieler im Originalen da was formuliert oder betont hat und hattest den großen Wunsch, das anders zu machen?
Das passiert immer wieder mal, dass auch Schauspieler da auftreten dürfen vor der Kamera, die das noch nicht so lange machen, die vielleicht eine, ich sag mal, nicht so die Atmungs- oder die Atemtechnik drauf haben, wo du merkst, okay, das läuft irgendwie nicht ganz so rund, der stolpert sich da so zurecht. Ja. Das gibt's natürlich auch. Ich versuche das natürlich zu adaptieren, ja, das muss ja passen, es muss auf die Lippe passen.
Ja.
Die Pausen, die Zäsuren, die Atmer, das muss alles stimmen. Gut, beim Cartoon wird selten geatmet.
Hast du irgendeine Chance, was zu optimieren?
Ja, je nachdem, so. Wie nah man am Original sein möchte, das ist natürlich immer regieabhängig, gibt es da Möglichkeiten, Fehler auszubessern? Ja klar, also du kannst dann inhaltlich was hinzufügen, da muss man sehr aufpassen, da sonst die Synchronpolizei kommt.
Die Synchronpolizei?
Also die Fans und dann sagen, ja, das kann man so nicht machen, das geht nicht, das ist eine schlechte Synchro. Also eine gute Synchro ist immer dann, wenn es keine Beschwerden gibt.
Ah, Kritik, kein Kommentar. Ist Lob genug. Ne?
Genau, das ist so das Ding. Ja. Das ist das höchste Lob, was man, glaube ich, bekommen kann. Eine schlechte Kritik ist immer die Stimme passt nicht auf die Figur oder was ist denn da, das ist nicht synchron oder das ist irgendwie ein Delay von einer halben Sekunde oder so. Das sind dann irgendwie technische Fehler oder so. Da kann ich nichts zu sagen. Normalerweise wird gut besetzt, es wird passend besetzt, das ist sonst Quatsch, das macht sonst auch keinen Spaß. Und du kannst über gewisse Sachen, musst du auch ein bisschen hinwegtäuschen, weil das im Deutschen nicht funktioniert. Ne? Hm. Trick or Treat ist so ein typisches Beispiel.
Idioms, also Wortspiele.
Wortspiele, Süßes oder Saures oder Süßes, sonst gibt es Saures, funktioniert für mich sehr gut, auch wenn es anders, also wenn die Worte eigentlich andere sind, wenn es inhaltlich ein bisschen, also es ist inhaltlich gleich, auch wenn es nicht gleich ist. Man muss, deswegen gehen viele, deswegen ja sagen, ich gucke mir alles nur noch im O-Ton an, ja, kannst du gerne machen, aber es muss halt ins Deutsche also übersetzt werden, es wird ja roh übersetzt und dann muss es halt lippengerecht gemacht werden und dann muss noch ein Gag funktionieren. Das ist die große Kunst der Dialogbücher. Das ist,
ist das ein anderer Job? Wer macht das?
Das sind meistens auch die Regisseure, glaube ich.
Okay.
Die dann halt genau den Text kennen die Figuren, die sind damit, haben sich lange damit beschäftigt und können dann auch die Regie gut machen.
Wie sieht das mit Akzenten aus? Wenn, sag ich mal, ich glaube, bei Airplane gibt es da so eine Szene, wo irgendwie, ich glaube, im Original irgendwie so eine alte Oma in so einer, in so einer Hood, Bronx,
in so einem Slang
spricht und dann wurde das im Deutschen ins Bayerische übersetzt.
Ja.
Das fand ich schräg, weil wenn Oma die Bayerisch spricht, da gibt es da unten, glaube ich, welche von. Das fand ich so absurd.
Ja, das ist so Südstaaten-Slang war das dann wahrscheinlich, oder? Da hatten sie es versucht, ins Süddeutsche zu packen. Es ist eine Religionsfrage, weiß ich nicht. Das ist eine Entscheidung von der Regie. Kann man machen, kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Es gab von Ted, glaube ich, von diesem Seth MacFarlane Film, gab es unterschiedliche Versionen, ich glaube vom ersten Teil nur, auch auf Berlinerisch.
Ach.
Wenn ich mich nicht irre. Auf Berlinerisch und Bayerisch auch? Ne, ich glaube Berlinerisch nur. Wegen Berlin. Ted. Und ja, das funktioniert, glaube ich. Funktioniert nicht immer. Es wird ja auch manchmal so gemacht, dass die ausländischen Figuren in solchen Filmen dann auch einen Akzent haben. Dann gibt es halt so einen, weiß nicht, japanischen Akzent, einen chinesischen Akzent, was Spanisches, was Französisches, was Englisches vielleicht. Oder es wird nicht gemacht. Das ist so, ja. Die genaue Regel weiß ich da jetzt gar nicht.
Gibt's
vielleicht
hoheitliche Regel?
Gibt's vielleicht?
Okay.
Jetzt werden mich vielleicht Kollegen anschreiben und sagen, sag mal, was erzählst du denn da? Ich selber weiß es gerade nicht.
Okay.
Ja.
Ja, aber es ist ja auch ein Unterschied. Also wenn ich jetzt einen irgendeinen Akzent aus dem eigenen Sprachraum habe und wenn ich jetzt jemanden habe als Rolle, der aus einem anderen Land kommt, dann wird dieser Mensch ja auch irgendwie anders Deutsch sprechen. Das finde ich dann eigentlich einfacher und naheliegender, dass man dem dann das auch gibt.
Das ist glaubwürdig. Das ist ja wahrhaftiger. Sagen, so,
da spielt ein Franzose mit, dann spricht er ein bisschen Französisch. Ne?
Ja.
So
dann im Englischen dann halt Französisch, also Englisch mit so einem französischen Akzent, im Deutschen dann halt auch mit einem französischen Akzent, genau. Ja,
aber wie gesagt, Akzente, na, schwierige Nummer. Welche würdest du dir Akzente zutrauen? Oder, also?
Nö, das sollten die machen, die das auch wirklich vielleicht native, Speaker sind oder die das wirklich sehr gut können.
Ja.
Ich würde das nicht machen. Also
Ruhrdeutsch?
Ruhrdeutsch ist ja dann Dialekt, ist ja kein Akzent.
Das stimmt.
Kann man auch machen, wenn es gewünscht ist. Normalerweise ist immer Hochdeutsch die Sprache, die gewählt wird.
Wie ist denn das, verstellst du auch deine Stimme, wenn du jetzt hier so ein Mini-Rentier irgendwie synchronisierst? Gibt es Anteile oder Rollen, wo du bewusst deine Stimme verstellst?
Also ich würde nicht sagen, dass es ein Verstellen ist, sondern es ist ein, ich versuche die Rolle zu verkörpern. Ich versuche mich in die Rolle hineinzudenken und diese Rolle mit meiner Stimme zum Leben zu erwecken, also dass die passt. Und die ist bei diesem Elliot, was wirklich ein kleines, süßes Mini-Pferd ist, natürlich wesentlich höher. Ich habe eine relativ hohe Stimme.
Sag mal einen Satz als Elliot.
Kann ich so nicht.
Oh.
Das ist immer so eine Sache, weil, obwohl ich kann doch einen, kann ich sagen, sage ich gleich. Spannungsbogen.
Wow.
Es ist immer einfacher, ich sehe das oder höre das Original und kann dann darauf reagieren.
Mhm.
Jetzt einfach so außer Lameng was sagen, ist immer schwierig. Zumal der Film jetzt ja auch schon, ich meine, ich habe es letztes Jahr im Oktober, September eingesprochen. Da war es noch warm, auch wenn es ein Winterfilm ist. Der kam dann im November oder Dezember raus. Jetzt haben wir August, also es ist fast ein Jahr her. Ich glaube, ein Satz war, der lief auch im Trailer. Jetzt muss ich ihn richtig erinnern. Kleine Helden haben große Träume.
Wäre schon anders.
So in der Art.
Aber man merkt einen Unterschied.
Ja, es ist halt mit offenen Augen, es strahlt halt, es ist agil, er ist dynamisch, es ist so, er möchte unbedingt ein Rentier werden. Das war so die Idee in dieser Geschichte. Ein Mini-Pferd möchte gerne mit Santa zusammen die Geschenke ausliefern und möchte auch ein Rentier werden. So, das ist so die Grundidee dahinter. Und er war halt sehr agil, sehr schnell und motiviert und wollte halt alles erreichen und er kann das, er schafft das und so. Und dementsprechend war er auch sehr, ja, sehr agil, sehr hibbelig, sehr schnell. Der hat sehr schnell gesprochen.
Wenn morgen das Telefon gehen würde und eines der großen Synchro-Studios ruft an, dein Lieblingsregisseur oder wer auch Regisseur oder wer auch immer, der und sagt, Mensch, Benne, tolle Nachrichten, ein Film, der schon existiert, muss neu synchronisiert werden und wir haben an dich gedacht. Was würdest du dir wünschen oder was wäre die Rolle, die du auf jeden Fall gerne mal sprechen würdest?
Also du meinst, es ist gerade eine Serie oder ein Film?
Serie oder Film, egal. Film. Also ein Charakter, wo du sagst, boah, das wäre echt so mein Traum, da mal einzusteigen oder den mal meine Stimme zu verleihen.
Also ich fände es toll, in einer einen größeren Charakter in einer Serie zu sprechen. Vielleicht irgendwie so eine Heldenserie oder so. So viel Sci-Fi-Effekte, sowas fände ich ganz cool. Das sagt natürlich jetzt nicht viel über die Figur aus, aber irgendwie, ich will nicht sagen Spider-Man oder so, aber das kann so in die Richtung gehen.
Ja, aber hast du aus der Vergangenheit so, sagst du, ja, bei dem Film, das wird mir Spaß machen.
Oh, vielleicht auch eine Sitcom oder so. Also ich kann mir auch gut vorstellen, so ein Matthew Perry oder so.
Mhm.
Der hat natürlich ich glaube, der ist ein bisschen noch wärmere Stimme, noch ein bisschen runder klingt der. Matthew Perry war ja auch eine Zeit lang etwas runder, hat er zu und abgenommen.
Musst du das auch mal? Ist das das Method Acting, was du da, musst du dir den Bagel reinziehen?
Nein, also sowas fände ich toll, eine witzige Figur, die schlagfertig ist, das fände ich ganz witzig. Aber die Friends werden nicht neu synchronisiert, die sind so top, das ist ganz cool. Das ist
eine What-If-Frage.
Ja, schon klar. Irgendein Superheld, also irgendwie aus dem Marvel-Universum fände ich großartig, da eine Figur sprechen zu können, die jetzt noch nicht existiert, die jetzt frisch von Disney gegossen wird.
Oh, da sind bestimmt noch ein paar.
Da sind noch eine Menge offen, ja. Ich glaube, das ist eine Never-Ending-Story.
Ja, also ist das eigentlich eine Urban Legend, dass es im Marvel-Universum einen Superhelden gibt, der eine transsexuelle Straße ist?
Eine Straße?
Eine Straße, ich weiß schon so, mit wo Autos drauf fahren. Aber ich meine, das mal gehört zu haben, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Das wäre auf jeden Fall sehr abstrakt.
Die Straße sieht dann aus wie ein Rainbow oder was?
Ja, lass uns die Frage nochmal umdrehen.
Ja.
Gibt es eine Rolle, die du gar nicht sprichst, wo du sagst, boah, nee, das passt ja überhaupt nicht, sorry. Danke also, für den Anruf, aber...
Pornos würde ich jetzt nicht machen.
Okay. Werden die synchronisiert?
Bestimmt. Ja, natürlich werden sie... Also es gibt Pornosynchron.
Ja.
Das ist dann mehr Durchlauten.
Ja.
Aber da brauche ich jetzt nicht.
Nee. Okay, letzte Frage. Wenn es eine einzige goldene Regel für Synchronsprechen gäbe, was wäre die?
Die goldene Regel habe ich, glaube ich... Oh, das ist zum Beispiel so ein Ding. Ich habe zwei Regeln.
Okay.
Man sollte, wenn
die
man
eine
am Mikro,
goldene Regel sind zwei Regeln.
Es sind zwei Regeln. Man sollte vor Mikro oder wenn man ans Mikro geht, vorher nichts Klebriges getrunken haben.
Also wie,
diese
Cafezza
Cold Brew Coffee Lemonade ist so klebrig, das klebt mir meinen ganzen Gaumen und Mund zu und meine Zunge. Ich nehme jetzt den letzten Schluck davon.
Das schmeckt aber auch nach Weihnachten dafür. Mhm.
Und trink nochmal Wasser hinterher. Also, vorher bitte nur Wasser trinken.
Ja.
Kein Kaffee, auch nicht, also Kaffee mit Milch sowieso nicht. Keine Milch, kein Orangensaft, kein Apfelsaft. Einfach nicht machen, stilles Wasser. Aber das ist nicht die Regel, das ist grundsätzlich beim Mikrofonsprechen. Die goldene Regel beim Synchronsprechen ist gut zuhören.
Okay, das können wir so stehen lassen. Du hast ja schon erklärt, warum das wichtig ist und was man da beim Zuhören rausziehen muss. Dann bedanke ich mich herzlich für das Interview.
Ja, danke auch. Sehr unvorbereitet, Exkurs in einen Teil meiner Arbeit.
Unvorbereitet ist gut. Also hätte ich dir jetzt vorher die Fragen schicken sollen, hätte ein Statement vorbereitet. Ja, also ich glaube,
meine Presseabteilung hat das vorbereitet.
Genau. Nee, ja. Ja, Mensch, ich glaube, wir sind auch tatsächlich schon wieder am Ende unserer Stunde angelangt, oder?
Ja, Ja, wir sind durch.
Wir sind durch.
Die Hand ist voll. Fünf Finger sind abgezählt. Ist das schon die erste Staffel oder machen wir 6 Folgen? Ja, du hast von einer Miniserie, HBO Miniserie,
aber ich hatte an BBC-Miniserien gedacht und ich glaube, die haben immer 6. Das heißt, wir müssen noch eine machen.
Eine machen wir noch?
Ja.
Und dann gehen wir mal ins, rekapitulieren wir das Ganze mal.
Aber eine Retrospektive.
Eine Retro, genau. Ja. Dann gibt es einmal ein Gespräch unter 4 Augen. Nein.
Sorry, Andi, aber ich glaube, wir kommen da weiter, wenn du nicht mehr mitmachst.
Das wäre so schön. Nein. Ja, also vielen Dank für das Fragenstellen und für das Nachbohren.
Ich glaube, dass das wirklich interessant ist.
Ja, also für mich, ich darf das jetzt seit 5 Jahren machen und es macht riesig viel Spaß und ist immer wieder eine neue Herausforderung, immer wieder neue Figuren, neue Menschen, neue Cartoon-Figuren oder auch animierte 3D-Figuren, die man da irgendwie fassen und greifen muss. Das ist jedes Mal, das ist nicht 9-to-5. Ja.
Sehr schön.
Ja, vielen Dank. Das war Folge Nummer 5. Neulich die Morningshow am Nachmittag mit Benedikt Hahn
und Andreas Nawrat. Ich freue mich auf Folge 6.
Ich mich auch.